SRF 1. SRF 1.
Freitagvormittag, der 1. September. Diese Stunde geht es um kleine Tiere und um grosse Leistungen. Das Hirn dieser kleinen Tiere ist kleiner als eine Walnuss. Aber es ist ein Hochleistungszentrum. Ein Hochleistungszentrum für Navigation, Gedächtnisleistungen, technische Problemlösungen und vor allem auch sogenannte soziale Intelligenz. Vögel können nämlich einander austricksen, können einander Geschenke machen, können einander sogar trösten. Warum das Vögel schlauer sind, als man denkt, und warum das der Spruch «Du hast so ein Spatzenhirn» eigentlich fast ein Kompliment ist, das erfahren wir in der nächsten Stunde. Willkommen im Treffpunkt. Ich bin Christina Lang.
Glasses falling about and a crackling in the air. Then around the dungeon doors, the shutters and the queues. Everybody's looking for somebody's arms to fall into. It's what it is. It's what it is now. Here's frost on the graves and the monuments, but the taverns are warm in town. People curse the government and shovel hard food down. Lights are out in City Hall, the castle and the keep. Moon shines down upon it all, the legless and the sleepless. Cold on the toll gate, where the wagon's creeping through. Cold on the toll gate, God knows what I can do. That's what it is. It's what it is now. Yeah, the garrison sleeps in the citadel with the ghosts and the ancient stones. High on the parapet, a Scottish piper stands alone. High on the wind, the Highland drums begin to roll. Something from the past just comes and stares into my soul. Cold on a toll gate with a Caledonian moon. Cold on a toll gate, God knows what I can do with you. It's what it is. It's what it is. Songs in a wee wee house on Charlotte Street. I take a walking stick from my hotel. The ghost of Dirty Dick is still in search of Little Nell. That's what it is.
Someday
Das ist Little River Band auf SRF 1, Lonesome Loser. Freitag, der 1. September, der Herbst kommt, es ist wieder Zeit.
Alle Vögel sind schon da.
Nein. Das stimmt aber gar nicht. Die Vögel sind nicht schon da, sondern sie sind schon gegangen. Auch ein Haufen von ihnen. Moorsegler, der Pirol, der Gucker, die sind schon abgereist. Die sind Ende Juli aufgebrochen auf ihre Reise in Süden. Dann sind jetzt am Start zum Beispiel die Königinnen von der Nacht, Nachtigallen. Vögel können ja nicht nur schön singen, sondern noch ein Haufen mehr, was ganz erstaunlich ist. Das haben Forscherinnen und Forscher in den letzten Jahren herausgefunden. Und über das erzählt uns heute die SRF-Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler. Sie sitzt nicht in einer Voliere, sondern im Studio Basel und sie ist uns für den Treffpunkt heute zugeschaltet. Guten Morgen, Katharina.
Guten Morgen miteinander.
Also, was weiss man denn Neues und Faszinierendes über die Superleistung der Zugvögel zum Beispiel?
Ich möchte eigentlich zuerst gerade sagen, dass man weiss, dass man so vieles nicht weiss. Und das weiss man auch noch nicht so lange. Also man hat Vögel häufig und lang unterschätzt. Und erst so in den letzten 10, vielleicht 20 Jahren genauer anfangen, hinschauen, hinhören. Und merkt einfach, dass es noch extrem viele Rätsel gibt. Auch im Bereich eben zum Beispiel von den Zugvögeln, also von diesen langen Reisen, die Zehntausende von Kilometern lang sein können. So ein Zugvogel kann bis zu 70'000 Kilometer in einem Jahr zurücklegen. Und was die Forschung heute sagen kann, ist, man weiss jetzt, es ist längst nicht nur Instinkt, was für das braucht, sondern der Vogelzug und das Navigieren, das muss auch gelehrt werden. Also die Vögel lehren, werden auch immer bessere Zugvögel. Und für das langt auch ein gutes Gedächtnis nicht nur aus, sondern die Vögel haben ganz viel Talent, um auf solche Gewaltsflüge zu gehen und sich nicht zu verirren dort. Also sie sehen zum Beispiel sehr gut und auch sehr schnell. Sie sind ja schnell unterwegs, dürfen nicht in Bäume fliegen oder Leitungen, Masten und so weiter. Sie spüren magnetische Signale von der Erde. Sie können den Winkel von der Sonne einschätzen. Sie können Entfernungen einschätzen. Sie haben eine gute räumliche Wahrnehmung. Und sie können auch Entscheidungen treffen zum Beispiel.
Und dann fragt man sich ja manchmal, ob die auch noch eine innere Uhr haben oder etwas, weil sie irgendwie Signale bekommen, zum Losfliegen jetzt. Wie wissen die Vögel, dass jetzt Zeit ist, zum Gehen? Gerade zum Beispiel auch, wenn das Klima sich verändert oder wenn das Wetter gerade verrückt spielt.
Da gibt es sicher auch verschiedene Sachen. Also innere Uhren, äußere Zeiger, bestimmte Signale. Und von denen sind sicher auch ganz viele noch nicht bekannt. Und sogar die bekannt sind, weiss man gar nicht, wie der Vogel die wahrnimmt. Zum Beispiel beim Fliegen, das Navigieren nach einem Magnetfeld. Aber wenn es ums Abfliegen geht, das ist sicher die Tageslänge, beziehungsweise dass Tage eben wieder kürzer werden, ganz ein wichtiger Zeiger für den Vogel, dass er etwa aufbrechen sollte. Und auch die Stellung von der Sonne zum Beispiel oder von der Sterne. Und zusätzlich gibt es auch so eine Art innere Uhr. Man redet von einer Zugunruhe. Also Vögel werden wirklich unruhig in der Zeit, wo sie eigentlich losfliegen sollten, um sicher an ihr Ziel zu kommen. Das kann jetzt zum Beispiel im Fall des Moorsegler bis in den Süden von Afrika gehen. Und diese Uhr, die schaltet sich eben irgendwann ein und macht die Vögel unruhig und sagt ihnen, hey, jetzt ist Zeit.
Jetzt ist Zeit. Du hast am Anfang gesagt, es ist nicht nur Instinkt, das Unterwegssein von den Zugvögeln, die müssen das auch lernen. Aber einmal ist ja das erste Mal. Wie macht das ein ganz junger Vogel, ein Jungvogel, der zum ersten Mal geht?
Das ist wirklich ganz faszinierend, wenn wir jetzt gerade noch mal bei den Moorsegler bleiben. Die sind ja jetzt schon unterwegs, die, zum Teil schon 4 Wochen. Und die Jungen, die fliegen allein ab. Also da sind nicht die Alten, die vorausfliegen und den Weg zeigen. Die sitzen quasi an den Rand vom Nest und fliegen weg, mitten in der Nacht. Und man nimmt heute an, dass es so etwas gibt wie ein angeborenes Uhr-Kompass-Programm. Also, dass die Jungvögel wie spüren, ich muss los, ich muss jetzt los, ich muss in die und die Richtung fliegen und ich muss so und so lang fliegen. Und das sieht man eben unter anderem an dieser Zugunruhe. Wenn Vögel in der Gefangenschaft sind, dann werden sie zu einer bestimmten Zeit unruhig, und zwar für eine bestimmte Zeit. Genau eigentlich so lange, wie sie müssten fliegen, wenn sie unterwegs wären, um an ihres Winterquartier kommen. Also Jungvögel, die fliegen wirklich eben wie der junge Moorsegler allein los und wissen einfach, ich muss in diese Richtung und so lang. Und auf dem Flug orientieren sie sich an der Sonne, an den Sternen und an den Magnetfeldern.
Das ist so interessant. Die Jungvögel machen es so, und wenn sie dann älter werden, mit jedem Mal mehr, wo sie gehen, werden sie erfahrener.
Ja, die werden immer cleverer. Das ist vielleicht ein bisschen wie bei uns Menschen. Ich hoffe es wenigstens.
Je nachdem.
Also im Verlauf des Lebens haben Vögel immer genauere Landkarten im Kopf. Das heisst, sie fliegen nicht mehr einfach in eine Richtung, sondern sie können auch ausweichen, sie können ihre Route flexibler gestalten, sie können Umwege machen, zum Beispiel, wenn das Wetter schlecht ist, wenn ein Unwetter aufzieht, das sie häufig schon sehr früh spüren, bevor wir Menschen das merken. Sie können andere Routen fliegen, wenn sie von Unwetter verfrachtet werden, können sie wieder zurückfliegen, also in die richtige Richtung zurückfinden. Und sie können auch Umwege machen, wenn sie zum Beispiel Hunger haben, mal von der Route abweichen, weil sie sich erinnern, da und da hat es eine gute Futterstelle. Und manche Vögel haben wirklich, die müssen riesige Landkarten im Kopf haben, wo auch immer. Auch das weiss man nicht genau. Sie können sich die immer weiter ausbauen und behalten. Und da drin hat nicht nur Kontinent Platz, sondern offenbar bei einigen Vögeln, gerade die, die viel über Wasser ziehen, den ganzen Ozean. Aber es ist immer noch nicht klar, welche sensorischen Signale das dann zu den Koordinaten von diesen Karten werden. Magnetfelder sind wahrscheinlich so etwas. Und es gibt Forscher, die denken, dass Vögel eben auch die Landschaften wie hören, also nicht nur sehen, sondern auch hören, weil Wasser, Wellen, Berge und Täler, die tönen anders, die werfen den Schall anders zurück. Ist nicht ganz unumstritten, aber ist eine Theorie. Und dann denkt man auch, dass der Geruch eine wichtige Rolle spielt bei der Orientierung. Und man weiss aus der Hirnforschung auch beim Menschen, dass Geruchswahrnehmung ist ganz, ganz nah an dem Areal zu, wo das Gedächtnis ist. Und das wissen wir alle selber. Gerüchte tun sich uns extrem einprägen. Also wenn wir irgendeinen Geruch schmecken, kommen manchmal ganze Kindheitserinnerungen ganz lebendig auf. Und das ist wahrscheinlich auch bei den Vögeln so.
Äpfelkuchen oder frische Wäsche bei den Menschen. Faszinierend, was die Zugvögel alles auf dem Kasten haben. Und ich freue mich, um noch mehr erfahren von Katharina Bachsler. Als Nerds nehmen wir uns die vor, die nicht unbedingt eine grosse Reise machen, sondern die wissen, wie man mit Werkzeugen umgehen kann. In ein paar Minuten hier im Treffpunkt auf SRF 1.
Cousin comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Pour un café un peu mal fait, une bricole. Quand on se bat, moi je voudrais qu'on en rigole. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Et les gens ne comprennent pas qu'on le supporte. Que je me mouche dans tes bras, sois ma carotte. Prendre la peine de s'abîmer, faire des scènes au lieu d'aimer, et faire l'amour par dégoût du dégât. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, blessez-moi. Quand moi aimez-toi. Si moi aimez-toi, blessez-moi. Si moi aimez-toi. Quand moi aimez-toi, moi blessez-moi. Comme un dessin, comme une tache. C'est ton mascara qui déteint quand on se fâche. Et ce coussin d'ici demain, après l'orage, sera témoin que l'on sait bien tourner la page.
Vienne auf SRF 1. Moi, aimé, toi. In fast jedem Haushalt steht ein Werkzeugkasten. In dem hat es einen Hammer, einen Doppelmeter, ein paar Schraubenzieher und fast immer die falschen Dübel, nicht die, die man gerade braucht. Aber das ist eine andere Geschichte. Es geht heute im Treffpunkt um Vögel. Und es geht jetzt darum, wie das Vögel mit Werkzeug umgehen. Meister in dem sind nämlich zum Beispiel Krähen. Die Wissenschaftsredaktorin Katharina Bochsler ist unser Gast. Katharina, Krähen sind für einen Haufen Leute eine Plage, aber sie sind sehr schlau. Was zeichnet die Intelligenz von diesen Vögeln aus?
Man hat ja immer das Gefühl, je grösser das Hirn ist, desto gescheiter ist der, der das Hirn hat. Und das ist eben nicht so. Das weiss man mittlerweile. Sonst wäre der Elefant zum Beispiel super schlau und eine Maus ganz dumm. Und das kann nicht sein. Die sind nicht so unterschiedlich intelligent. Man weiss eben, dass die Grösse nicht entscheidend ist, sondern vor allem der Inhalt. Und bei den Krähen ist es so, dass die in ihrem kleinen Hirn ganz viele Neuronen haben, Nervenzellen, und die sind ganz, ganz dicht gepackt. Also die haben einen super dichten Inhalt in ihrem Hirn. Dichter noch als bei Primaten zum Beispiel. Also die haben mehr Nervenzellen in diesen Regionen als zum Beispiel der Schimpanse, also unsere nächste Verwandte. Und Rabenvögel und zu diesen gehören Krähen sind darum tatsächlich extrem gescheit. Es gibt so eine Rangliste quasi von der Gescheitheit oder von den gescheiden Vögeln. Und da haben die Rabenvögel tatsächlich den ersten Platz. Dann kommen die Papageien, das leuchtet ziemlich ein. Und dann kommen die Raubvögel. Also das sind die ersten drei Plätze in der Intelligenzskala.
In dieser Hitparade. Da nimmt es natürlich Wunder, wie die erstellt wird. Wie zeigt sich denn die Intelligenz zum Beispiel?
Also ein Beispiel ist eben der Werkzeugbau. Der ist ja also sehr einmalig. Es gibt viele Vögel, die zum Beispiel Köder brauchen, wenn sie fischen. Dann sie so Federli ins Wasser heben oder Beere und mit denen so ein bisschen schütteln und rütteln, bis die Fische anbeissen. Das weiss man. Aber Werkzeug bauen, also wirklich herstellen, das können nur die vier Tierarten, nämlich der Schimpanse, der Orang-Utan und eine Krähenart und wir Menschen. Bei den Krähen ist es die Geradschnabelkrähe, die lebt in Neukaledonien, das ist noch im Pazifik. Und die Geradschnabelkrähe, die ist einfach der Hirsch in diesem Bereich. Also die baut verschiedene Werkzeuge, zum Beispiel tut sie gezackte Blätter auspicken, sodass sie nach Maden, also die so in Löcher im Baum stecken und bis die Maden anbeissen und dann zurückziehen. Aber die baut auch Haken und holt auch so Tiere raus, was eigentlich sonst nur der Mensch kann. Also kein anderes Tier kann Höken bauen. Weil für da muss man schon ein bisschen mehr studieren, sozusagen. Die Höken tut sie so aus Astgabelungen raushacken, nimmt einen Ast weg, dann hat man eben das Höken und das spitzt sie dann noch zu. Und die Höken nimmt sie zum Beispiel auch mit, also das wird recycelt und nimmt sie zum Beispiel auch mit auf Reisen.
Und ist das auch etwas, wo die Krähe nachher ihren Jungtier weitergeht und zeigt, so baut man die Höken?
Ja, Vögel sind ja sehr sozial und die neukaledonischen Krähen, die geben das wirklich an ihre Jungen weiter. Die schauen nämlich zu und probieren selber aus und werden auch, wie man es jetzt gesehen hat, bei den Zugvögeln immer schlauer, immer besser. Vögel sind ja soziale Tiere, die schauen sich viel ab, die lernen voneinander. Und so eine Jungkrähe, die braucht etwa anderthalb Jahre, bis sie zum Beispiel so einen Haken wirklich perfekt kann aus einer Astgabelung rauspicken und zuspitzen. Aber auch zum Beispiel Singvögel, die lernen von ihren Alten. Jungvögel, die müssen singen lernen und dann hört man auch, wie die manchmal frustriert sind und irgendwann in der Mitte der Melodie den Weg verlieren und nochmal mit dem Vorhinein anfangen. Und so kommt es, dass man auch richtige regionale Designs hat. Also die Werkzeuge sind je nach Region ein bisschen anders, weil eben die Vögel voneinander lernen. Und es gibt auch Dialekte zum Beispiel bei den Vögeln.
Ich finde es beeindruckend, dass die lernen müssen, anderthalb Jahre, bis sie es drauf haben.
Genau.
Wenn wir grundsätzlich davon reden, dass die Vögel die Fähigkeiten haben oder entwickelt haben, warum haben sie die entwickelt? Könnte es sein, weil es rundum Menschen hat, wo Zivilisation, die kommt?
Dass wir ihnen quasi etwas vormachen. Nein, es ist eher, also ich kann jetzt nicht sagen, dass wir es ihnen nachmachen, aber die Vögel, die profitieren einfach von ihrer Intelligenz, also die sind und von ihrem sozialen Engagement sozusagen oder von ihrem Zusammensein, Zusammenlehren, füreinander schauen und das passt einfach gut, weil die menschliche Umgebung, die hat zwar zum Beispiel viele Futterquellen parat, Brösmeli und so weiter, wo rumliegen und wo sich Spatzen und Krähen und andere Vögel daran bedienen können, aber der Mensch ist auch ein gefährliches Tier und dann ist es einfach gut, wenn man sich zusammentut und die Vögel können sich eben zusammentun, können zusammen Futterquellen nutzen, also ja, füreinander schauen, einander sagen, wo es gute Brösmeli jetzt gerade hat. Sie können Auto brauchen als Nussknacker. Also man weiss zum Beispiel, dass Krähen Nüsseln fallen an Kreuzungen und die Autos fahren drüber. Und wenn es Rotlicht ist und die Autos stehen, gehen Krähen die aufgeknackten Nüsse holen. Aber auch Spatzen brauchen zum Beispiel Auspuffrohr von ausdienten Autos als Nisthüllen. Also die Vögel machen sich den Menschen sozusagen zu nutzen.
Schlaue Vögel heute im Treffpunkt. Haben Sie vielleicht auch schon etwas beobachtet oder mitbekommen, wie ein Vogel etwas ganz Erstaunliches gemacht hat? Und da meine ich jetzt nicht unbedingt ein Kunststückchen, das Ihre Kakadu daheim drauf hat, sondern etwas, das Sie in der Natur gesehen haben und uns könnte erzählen, dann würde es uns freuen und würde perfekt passen in die Treffpunkt-Sendung heute. Rufen Sie an 0848 440 222 oder schreiben Sie uns die Geschichte in einem Mail ins Studio via srf1.ch. Das ist Tina Turner auf SRF 1, Typical Male. Und ein Haufen lustige Vögel habe ich am Telefon heute im Treffpunkt, wo es um erstaunliche grosse Leistungen von diesen kleinen Tieren geht. Unter anderem der SRF 1-Hörer Fritz Scheidegger aus Rotrist hat nicht in der Natur seine Vögel, sondern daheim in der Wohnung zwei Graupapageien.
Jawohl, das ist genau so. Guten Morgen miteinander.
Was sind das für zwei?
Der zwei, das ist der Kuba und der Rio, und die sind jetzt vierjährig, also sie sind absolut im Pflegealter und nehmen natürlich jede Information auf wie einen Schwamm. Ich habe vier Hunde noch, und die vier Hunde, die werden geleitet von den Papageien. Also wenn man sich die Situation kann vorstellen, ein Hund räumt den Köder aus oder frisst irgendetwas, was er nicht sollte, dann sagt einer von diesen zwei, vor allem immer der Kuba, der ist ein bisschen der Gescheiter, der korrigiert den Hund gerade und sagt, Pfui, das darfst du nicht. Also genau das, was wir sagen, das bringt der. Und meine grundsätzliche Frage, was ich noch nicht herausgefunden habe, ist, wie sieht das aus? Ist es, weil es wir in dieser Situation den Hund so benennen? Oder wissen die Vögel wirklich, wie die Hunde heissen? Weil wenn sie durchlaufen, können die wirklich die Namen von diesen Hunden aufrufen. Und da bin ich noch ein bisschen im Clinch, ob jetzt das effektiv intelligent ist oder ob sie es halt einfach interpretieren aus der Situation.
Bevor ich die Frage der Katharina Bachsler gebe aus der Wissenschaftsredaktion, was denken Sie selber?
Ich persönlich?
Mhm.
Ja, ich denke eigentlich, dass es eine Intelligenz ist. Weil wenn ich sehe, was sie sonst noch alles können, und das sind nicht Kunststückchen, dass sie Käfig mit 5 Verschluss, wo sie innerhalb von 3 Minuten offen haben, wenn sie genau zuschauen, wie man es macht. Also ich bin fast sicher, es ist intelligent.
Ist es Intelligenz oder ist es einfach gut abschauen? Was sagt Katharina Bachsler?
Es ist Intelligenz. Also gerade Graupapageien, das weiss man, die sind super schlau. Der berühmteste Graupapagei war der Alex. Der ist leider vor 2 oder 3 Jahren verstorben. Der hat einer Harvard-Professorin gehört, Irene Pepperberg. Und die hat immer wieder mal erzählt, was ihr Alex kann. Und der hat auch ganz viele Wörter gehabt. Also einen Wortschatz hatte, und sie konnte zeigen, dass er nicht nur die Wörter kennt und irgendwie nachredet, sondern er hätte ja gezielt anwenden. Also er hätte zum Beispiel einem Gegenstand die richtige Farbe sagen, die er hat. Also man weiss heute, man hat ja immer gedacht, ja, die sagen einfach nach, oder die imitieren einfach. Aber sie wissen, was sie sagen. Und darum bin ich eigentlich, ja, würde ich sagen, 99,9% sicher, dass cool. Ihre Vögel genau wissen, welcher Hund das da durchläuft und dass das Pfui ist, was er jetzt gerade macht. Papageien können übrigens auch spielen. Und spielen ist auch eine Form von Intelligenz. Also es gibt auch Kia-Papageien in Neuseeland. Die liegen zum Beispiel auf den Rücken und foppen einander und strampeln mit den Füßen in der Luft, bis der andere drauf raufkommt. Und die haben wirklich Freude und man hat das Gefühl, die lachen. Ich glaube, da gibt es ganz viele intelligente Verhaltensweisen. Und gerade beim Wortschatz bei den Papageien weiss man, das ist mehr als einfach nachher plappern.
Hey, super, oder?
Super. Also, wenn ich noch ganz kurz etwas darf anfügen, was ich auch so lustig gefunden habe, sie können ganze Sätze verändern. Wenn eine Frau am Saugern ist, sagt sie, ja, die machen wieder eine Riesenschweinerei. Und dann haben sie das angefangen üben und es kam so ein Riesenschweinerei und irgendwann sind sie auf Riesenschweine gekommen. Und dann haben wir so müssen lachen und durchs Lachen haben wir sie im Mittelpunkt gesetzt und jetzt rufen sie die ganze Zeit Riesenschweine! Riesenschweine! Und das kann sie im gewissen Moment kann das auch ein bisschen peinlich sein.
Fritz Scheidegger, merci vielmals für die schöne Geschichte.
Danke
und
vielmals.
Sehr viele liebe Grüße von uns allen an Kuba und Rio, an die beiden Papageien.
Danke vielmals. Macht's gut und einen schönen Tag.
Gleichfalls. SRF Verkehrsinformation von 10.33 Uhr, Region Zürich auf der A1 Richtung St. Gallen. Zwischen Dietikon und Affoltern Stau wegen eines Pannenfahrzeugs im Gubristunnel und als Folge Rückstau auf dem Westring ab Uitikon. Ahnen unterwegs, gute Fahrt.
For peace, caring about us to ourselves, sharing our feelings. Believe me, if only I could, I'd make this world a better place. If only I could, I'd make this world a better place.
SRF 1.
Are you ready, Boots? Start walking.
Nancy Sinatra auf SRF 1. These boots are made for walking. Um Stiefel geht's nicht, aber höchstens noch um Finken. Vögel sind unser Thema heute im Treffpunkt. Die letzten überlebenden Nachfahren der Dinosaurier und was sie alles können. Von den Papageien und von den Krähen haben wir vorhin schöne Geschichten gehört. Und jetzt ist noch ein Mail ins Studio von der Iris Schneider aus Bettwil im Kanton Aargau. Sie schreibt genau das, was Katharina Bochsler aus der Wissenschaftsredaktion uns erzählt hat, hat sie beobachtet. Nämlich, dass sie auf dem Weg an die Arbeit immer über eine kleine Anhöhe gefahren ist, wo Krähen im Herbst an mit Baumnüsse runtergefallen vor dem Auto. Und zwar nie in einer Kurve, sondern immer auf einer geraden Strecke, dass die Nüsse nicht rausgespickt werden irgendwie, sondern auf dem Asphalt liegen bleiben. Und ein zweites Mail von Marcel Wetter aus Winterthur. Sie schreibt, sie habe beobachtet, wie bei ihr im Quartier ein Krähenvater ganz schlau reagiert hat. Die Mutter ist im Nest geblieben bei den Jungen und er hat Futter gesucht und die Hörerin, sie hat ihm eine offene Walnuss runtergerührt und den hat sie nicht etwa gepackt und aufgegessen oder aufgebracht. Nein, er hat Blättchen genommen und die darunter versteckt, die Nuss, und nachher selber noch etwas weiter gesucht. Interessante Sachen. Nicht nur von Krähen und anderen grösseren Vögeln, sondern auch von kleineren Vögeln, hat Katharina Bochsler jetzt noch parat. Das weiss ich nämlich auch. Die sind schlauer, als man meint. Was gibt es da so für Beispiele?
Also ich könnte zum Beispiel über Spatzen und Meisen etwas erzählen. Das sind auch Kulturfolger wie Krähen. Also die sind viel um uns herum, das wissen wir ja, wir kennen sie alle. Und die nutzen eben die menschliche Zivilisation. Und da gibt es ganz schöne Müsterli, also Sachen, die den Menschen dann nicht unbedingt gefallen. Zum Beispiel ist so anfangs 20. Jahrhundert in England, haben ein paar Vögel herausgefunden, wie man die Milchflaschen, die vor den Häusern stehen, wie man die den Deckel aufpicken kann. Und das haben die einander immer mehr und immer mehr abgeschaut. Das hat so eine richtige Wellenbewegung gegeben. Auf jeden Fall in den 1950er Jahren sind die englischen Milchflaschen sozusagen in einem Belagerungszustand gewesen und man musste anfangen, neue Deckel erfinden, weil einfach die Meisen die können auftun. Und die Fähigkeit hat sich übrigens dann noch bis nach Irland verbreitet. Es gibt auch von Spatzen so Geschichten, zum Beispiel, dass neumals Neuseeland Spatzen herausgefunden haben, wie sie den Sensor von einer Schiebetür zu einer Cafeteria auftun können, um drinnen Brösel aufpicken. Also, dass ein Spatz immer vorher geflogen ist, unter dem Sensor geflattert hat, ein bisschen wie ein Kolibri, so gut, dass ein Spatz kann. Und die anderen sind dann rein. Und das hat sich dann nachher, die Fähigkeit hat sich über ganz Neuseeland verbreitet.
Wie genau, dass die kleinen Vögel das machen, dass sie einander weiter sagen, was läuft, oder dass sie überhaupt miteinander kommunizieren, um das geht es dann im letzten Teil noch vor den Elfen. Jetzt haben wir es gerade gehört, das ist im Zusammenhang mit Brösmali, sind sehr schlau geworden, die Spatzen. Ist es denn mehrheitlich so, dass die Fähigkeiten, die sie haben, dass es bei denen eigentlich darum geht, wie man zu Futter kommt?
Das ist natürlich der grösste Anreiz, oder? Weil Futtersuche ist ihre Hauptbeschäftigung. Ohne Futter kein Leben, klar. Aber sie müssen sich halt auch eben schützen vor den Menschen und das macht sie dann sicher auch schlauer. Also das triggert ja dann auch Entwicklungen von neuen Fähigkeiten, zum Beispiel Spatzen, wenn die auf Brösmeli-Jagd sind, wenn sie das nächste Mal in einem Kaffee sitzen, schauen Sie mal gegen offen. Also, das sind nicht nur die, die unter Brösmeli picken. Da hat sicher immer noch 3, 4, die irgendwie auf einer Laterne hocken und runterzwitschern. Und die tun nicht einfach vor sich hinzwitschern, sondern die sagen denen da unten, Achtung, es kommt einer, Achtung, pass auf. Oder rechts hat es noch mehr Brösmeli, geh mal dort schauen. Und nach einer Weile wechseln die sich ab. Also, sind die, die unten jetzt Brösmeli picken, dann gehen dann rauf schauen. Und die anderen, die oben gewacht haben, kommen runter. Picken. Es gibt auch sehr spannende Fähigkeiten, was Gesichtserkennung angeht. Ich möchte ein Muster kurz erzählen. Also, es gibt einen Forscher, der hat eben wissen, wie seine Raben, ob die ihn immer erkennen, die Raben, die er mit ihnen geforscht hat. Dann ist er einmal ins Labor gekommen, hat sich verkleidet, hat Kimono angelegt, Perücke, Sonnenbrille, ist gehüpft oder hat gehinkt, aber seine Vögel haben ihn einfach immer gekannt. Also, da war nichts zu machen. Und ein Amerikaner an der Universität von Washington, der hat seine Krähe, die er eingefangen hat und beringt hat und wieder losfliegen, ist er praktisch nicht mehr losgeworden. Die haben ihn immer gesehen, wenn er über den Campus gelaufen ist und haben ihn beschimpft und belästigt, weil er ihnen einfach die Ring angelegt hat. Und zwar noch jahrelang hat er nicht können über den Campus laufen, ohne dass er von den Vögeln praktisch attackiert worden ist.
Gedächtnisleistung. Die sind also sogar nachtragend, wenn es muss sein.
Genau.
Jetzt, abgesehen davon, dass man Versteckis spielen oder sich verkleiden, wenn man forscht mit Vögeln, von dem, was du jetzt gerade erzählt hast, um was geht es? Was bringt es der Forschung, wenn man beobachtet, wenn man die Vögel anschaut und ihre Intelligenz?
Also zum einen ist es natürlich einfach wahnsinnig spannend, die Tiere zu sehen, eben die letzten Dinosaurier, die es noch gibt, und zu entdecken, wie viel Intelligenz wo wir vielleicht auf den ersten Moment nicht verstehen, dass da eben geballt in diesen kleinen Tierchen drin ist. Und dann ist es natürlich immer auch spannend, wir sind zwar weit voneinander weg, was die Entwicklungsgeschichte von uns Menschen und den Vögeln hat sich vor langer, langer, langer Zeit getrennt, aber die Hirne sind nicht nur so unterschiedlich, gerade was zum Beispiel die Gesichtserkennung angeht, die ich vorher darüber erzählt habe, die passiert in einem ganz ähnlichen Teil wie beim Mensch, aber auch die Sprachfähigkeit hat den gleichen Ort im Hirn vom Vogel wie im Mensch. Und dann hat man eben auch gelernt, aha, es gibt nicht nur die Intelligenz, so quasi gut rechnen, gutes räumliches Vorstellungsvermögen, gute Sprachfähigkeit wie beim Mensch, sondern es gibt ganz viele verschiedene Arten von Intelligenzen, die Menschen eben nicht haben, wie zum Beispiel Magnetfelder spüren oder schnelle Bildverarbeitung zum Beispiel. Also wir kommen da so ein bisschen von uns weg.
Katharina Bachsler von der SRF Wissenschaftsredaktion. Das ist der Treffpunkt auf SRF 1. Ja, nicht abtauben. Jetzt geht nämlich noch der letzte Teil dazu, wie das Vögel eigentlich miteinander kommunizieren. Gerade nach der Tanita Tikaram und der Jennifer Warnes. Only the ones we love.
Oh, you can't say nothing to the pouring rain. And you can't say nothing till there's hope again. Say, oh my baby, you must never change. For we're only the ones we love. I stood stolen by a pauper's heart, as I've stood stolen where the aching starts. But the way you watched, it's a life apart. For we're only the ones we love. Only, only, you're the only one who could say I could love this way, I could love this way. Oh, you can't get even with this kind of pain, but to see you steady brings a calm again. Say, oh my baby, let them stay the same, for we're only the ones we love. They've seen something which I'll never see. But I dreamed something when you fell for me. Yeah, I dreamed something which soars above. For we're only the ones we love. Only the ones we love. Love, love. I get old, but to see you steady brings a flood of gold. Say, oh my baby, I've been taught and told, we're only the ones we love. It's only the ones we love. Love. From my soul, this world of mine deceives, another one it stole. But every one of these pieces of my heart, do with as you please, as you have from the start. Would you stay with me? Would you stay? Surely come, I forget to slowly breathe.
something I've become. Every one of these words are from within. Hear them as they freeze, but the ice is getting thin. Would you stay?
Das sind Gotthard auf SRF 1, Stay With Me. Wie kommunizieren eigentlich Vögel miteinander? Gehen sie einfach zusammen eins zwitschern? Nein, natürlich nicht. Aber was man schon muss sagen, wenn wir sie hören zwitschern, wenn wir sie hören singen, die Vögel, dann nachher ist das mehr als nur so ein bisschen piep, 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 oder Katharina Bochsler?
Ja, das ist ziemlich viel mehr und auch das weiss man eigentlich noch nicht ganz so lange. Das weiss man erst so seit vielleicht 5-10 Jahren, dass eben das Gezwitscher der Vögel zum Teil extrem ausgeklügelt und raffiniert ist. Also richtige, gute Kommunikationssysteme, wo weit darüber ausgehen, dass ein Vogel einfach sagt, Achtung, da kommt etwas. Zum Beispiel bei den Meisen redet man heute eigentlich von einer raffinierten und anspruchsvollen Kommunikation und vom eigentlich anspruchsvollsten Kommunikationssystem von einem Landtier überhaupt. Das sagen zumindest Vogelforscher. Die können einander zurufen, fast in Satzform. Also je nachdem, welche Silbe dass sie hintereinander setzen, heisst das etwas anderes. Also sie können einander zum Beispiel warnen und können einander auch sagen, wo sie gerade sind. Du, ich bin dann jetzt übrigens rechts oben oder links unten. Sie können einander sagen, wo es irgendwann ein Leckerbissli hat, wo man könnte gehen holen. Und eben, sie warnen auch. Das ist natürlich extrem wichtig. Sie warnen vor Räuber. Und zwar können sie zum Beispiel sagen, was für eine Art von Tier das ist. Ob es ein grosses Tier ist. Ob es ein fliegendes Tier ist. Also, ob da zum Beispiel ein Raubvogel zu fliegen kommt. Oder ob eine Eule, ein Greifvogel, irgendwann in einer Baumkrone hockt. Auch das können sie sagen. Also Achtung, es hockt da etwas, nicht es fliegt. Und sie können sagen, das Tier ist gross oder das Tier ist klein, Gefahr ist gross, Gefahr ist klein. Also das ist extrem ausgeklügelt und raffiniert.
Die Kommunikation. Wenn sie das machen, machen sie das einfach einander nach oder entwickeln vielleicht auch mal ein Tier selber eine eigene Idee?
Ja, also Ideen kann man natürlich schon entwickeln, aber man möchte ja auch verstanden werden. Also natürlich ist jedes Tier, auch bei den Vögeln, ist einfach ein Individuum und hat einen Charakter und hat vielleicht auch ein bisschen spezielle Melodien. Man weiss ja auch, dass die Weibli sehr gut hören, wie die Männli singen zum Beispiel. Und schlechte Sänger haben nicht so gute Chancen auf dem Partnerschaftsmarkt. Also das spielt schon eine Rolle. Aber das Lehren selber, das passiert vor allem durch Imitation. Also da hören die Kleinen wirklich zu. Und das kann bis zu 2 Millionen Mal gehen, dass ein Jungvogel eine Silbe üben muss, bis die wirklich sitzt.
Wenn man diesen Vögeln zulässt und erforscht, wie sie kommunizieren, wie untersucht man das ganz genau?
Ich kann vielleicht mal sagen, es braucht vor allem ein Engels Geduld. Also das ist vielleicht einfach mal so das, was man mitbringen muss, wenn man Vögel erforschen will. Und weil man muss eigentlich Vögel, das sind ja Wildtiere, die sollte man im natürlichen Umfeld beobachten. Natürlich kann man gewisse Sachen kann man auch im Labor beobachten, kann mit den Vögeln Tests machen, zum Beispiel, ob sie versteckte Nahrungsmittel finden oder Werkzeuge brauchen, um die rauszupfen und so weiter. Aber es ist halt dann immer eine künstliche Situation. Und wenn man rausgeht, und das ist jetzt gerade zum Beispiel beim Singen, also bei den Singvögeln natürlich ganz wichtig, dann braucht man extrem viel Geduld. Und dann findet man extrem viele spannende Sachen raus. Also zum Beispiel weiss man jetzt, dass gerade die Sprache, also das Zwitschern der Vögel, sehr viel Ähnlichkeit hat mit der Sprache des Menschen. Also die ganze Sprachfähigkeit oder die Lernfähigkeit der Sprache, die sitzt an dem gleichen Ort wie im menschlichen Hirn. Vögel haben ein Sprachproduktionszentrum, das am gleichen Ort sitzt wie beim Menschen. Sie haben ein Sprachverständniszentrum im Hirn. Und auch zum Beispiel müssen sie im realen Austausch lernen, also wie man ein Kind nicht vor dem Fernseher sitzen kann, dass es Sprache lernt, das funktioniert nicht. Kann man auch einen Vogel nicht einfach vor ein Video setzen mit einem Vogel. Also auch die brauchen realen Austausch. Und dann weiss man, es sind nicht nur die Areale ähnlich, wo Sprache sitzt, sondern auch Gen. Also wenn zum Beispiel, das heisst FOXP2, das ganz entscheidende Gen, wenn dort etwas nicht so ist, wie es sollte, wir haben das gleiche Gen, Mensch und Vogel haben das gleiche Gen, dann gibt es eben Probleme. Also Vögel können vielleicht nicht lernen, reden oder sie verstehen nicht richtig, was die anderen Vögel zwitschern. Und so gibt es, wie bei den Menschen, die zum Beispiel bei dem Gen eine Mutation haben, einen Fehler haben, gibt es auch bei den Vögeln Sprachfehler und es gibt Vögel, die stackeln.
Das ist Katharina Bochsel von der SRF Wissenschaftsredaktion Gast gewesen in der Sendung im Treffpunkt zu den Vögeln. Und eins von den neuesten Büchern übrigens über die Intelligenz der Vögel heisst «Die Genies der Lüfte, die erstaunlichen Talente der Vögel» und kommt von der amerikanischen Wissenschaftsjournalistin und Autorin Jennifer Ackermann. Wenn Sie also noch mehr wollen, nachlesen. Jetzt haben wir einen Haufen gehört über Erstaunliches von ganz kleinen Tieren, ganz kleine Sänger zum Beispiel. Jetzt haben wir noch einen grossen Sänger, bis es Zeit ist für die Nachrichten. Desmond Dekker auf SRF1. You can get it if you really want.
Succeed at last. Yeah. Persecution, you must fear. We don't lose the battle, get to sheep. You've got your mind set on a dream. You can get it, the heart it may seem now. You can get it if you really want. You can get it. Succeed at last. Don't you know me? Listen, Rome was not built in a day. Opposition will come your way. But the hotter the battle you see, is the sweeter the victory now. You can get it if you really want. You can get it. Try, you'll succeed at last. Yeah, you can get it if you really want. You can get it if you really want. You can get it if you really want. But you must try.
In Scharen sind die Mails gekommen und die Telefone haben geläutet. Dankeschön fürs Mitmachen, fürs Mitdenken und Mithören im Treffpunkt, wo es heute um schlaue Vögel gegangen ist. Jetzt wird es Zeit für die Nachrichten.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.